Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann. Guten Abend an einem Tag, der auch nicht viel mehr Klarheit gebracht hat für Israel und die Israelis. Bereits im Frühjahr hatten sie ja ein neues Parlament gewählt. Gestern waren die Wählerinnen und Wähler erneut an die Urnen gerufen worden. Das Ergebnis ein erneutes Patt. Benjamin Netanyahu jedenfalls kann seine bisherige Koalition nicht fortsetzen. Vielleicht muss er ganz den Hut nehmen. Wir berichten gleich. Außerdem, der Aufsichtsrat der Bahn berät über das Milliardendefizit des Unternehmens und ein Diplomat wird Nachfolger von Ex-Sicherheitsberater John Bolton in den USA. Im Hintergrund gleich anschließend geht es um einen Drahtseilakt, das Nordpolarmeer zwischen Klimawandel und Wirtschaftsinteressen. Benjamin Netanyahu oder Benny Gantz, das war de facto die Alternative, vor die die israelischen Wählerinnen und Wähler gestellt wurden. Eine klare Antwort haben sie vermieden, denn keines der beiden Lager verfügt nach der Wahl gestern über eine Mehrheit. Darüber könnte sich einer ganz besonders freuen, der Nationalist, Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman und seine Partei Unser Haus Israel. Er hatte die Neuwahlen ausgelöst mit seinem Austritt aus der Koalition mit Netanyahu und stellt jetzt Bedingungen. Benny Riemer berichtet.
Die meisten Stimmen sind ausgezählt. Einen klaren Wahlsieger gibt es nicht. Noch nicht. Einen vorläufigen Verlierer schon, denn Premierminister Netanyahu hat sein Wahlziel nicht erreicht. Er kann nach jetzigem Stand keine rechtskonservative Regierung bilden. Mehr noch, auf den letzten Metern der Auszählung liegt das Oppositionsbündnis Blau-Weiß von Herausforderer Benny Gantz ein Mandat vorn. Doch auch sein Mitte-Links-Block hat keine Mehrheit. Ernüchterung bei den Wählern, dass es auch nach der zweiten Wahl in diesem Jahr keinen klaren Regierungsauftrag gibt. Wir sind jetzt genau da, wo wir vor zwei Tagen waren, sagt dieser Israeli in Jerusalem. Ich hoffe, dass sich die Politiker zusammenreißen, ihr Ego mal beiseite lassen, an das Wohl der Menschen denken und nicht an ihr Amt. Dann kommen vielleicht bessere Zeiten. Hinter verschlossenen Türen wird schon längst beraten und verhandelt. Da geht es vor allem darum, wie man sich für die kommende Woche aufstellt. Denn da empfängt Staatspräsident Rivlin die Vorsitzenden jeder Partei und hört sich ihre Sicht der Dinge an. Aufgrund dessen muss er sich dann entscheiden, wem er den Vortritt lässt und wen er mit der Regierungsbildung offiziell beauftragt. Dass Ex-Armeechef Benny Gantz ein Mandat vorn liegt, ist da natürlich schon ein Signal. Rivlin kann aber auch anders entscheiden. Auch die zweitstärkste Kraft ist in der Vergangenheit schon mal zum Zug gekommen. Eine zentrale Rolle dürfte Avigdor Lieberman spielen. Der Ex-Verteidigungsminister, früher Netanyahus Verbündeter, hatte ja nach der Aprilwahl die Bildung einer rechtskonservativen Koalition platzen lassen. Nicht wegen Netanyahu, sondern wegen der streng religiösen Parteien. Der Wahlerfolg, den Lieberman jetzt mit seiner Partei Unser Haus Israel feiern kann, fast eine Verdoppelung der Mandate, macht ihn selbstbewusst. Und das nicht nur in Bezug auf seine Forderung, die Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden einzuführen. Wir werden nicht auf das Ladenschlussgesetz, nicht auf öffentliche Verkehrsmittel am Schabbat und nicht auf eine zivile Eheschließung verzichten. Das sind unsere Bedingungen und bis wir da keine klaren Aussagen hören, habe ich weder Gantz noch Netanyahu etwas zu sagen. Die Ultraorthodoxen aus der Regierung drängen, das war Liebermanns erklärtes Ziel. Und obwohl die religiösen Parteien auch dieses Mal wieder stabile Ergebnisse haben, nutzen sie Netanyahu in der momentanen Lage nichts. Einen großen Erfolg feiert die Vereinigte Arabische Liste. Sie hat ein massives Plus gemacht und ist drittstärkste Kraft geworden. Mit einer Stimme spricht sie trotzdem nicht. Der Chef der Partei Chadash, Ayman Odeh, ist offen für Gespräche mit dem Oppositionsbündnis. Wir wollen die Netanyahu-Regierung ablösen, aber Gantz hat uns trotzdem nicht in der Tasche. Wir wollen von ihm viel hören, denn wir haben ein Jahrzehnt hinter uns, in dem gegen uns gehetzt wurde. Der Chef der Arabischen Bewegung für Erneuerung, Ahmed Tibi, will gar nicht in die Regierung und sieht die Einheitsliste in der Rolle einer starken Opposition. Wir können, sagt er im israelischen Radio, auf Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen und einen effektiven, dynamischen Spieler im Parlament und in den politischen Abläufen darstellen. Ein Szenario, das wahrscheinlicher ist. Noch nie war eine arabische Partei in der israelischen Regierung. Und obwohl die Liste in sich sehr zersplittert ist, kann sie doch einen Erfolg verbuchen. Sie hat offenbar viele Araber zur Wahl motiviert. Deren Wahlbeteiligung ist von 50% im April auf 60% gestiegen. Damit haben sie Premierminister Netanyahu im Ergebnis geschwächt.
Sie soll eine zentrale Rolle spielen bei der Verkehrs- und Energiewende, die Deutsche Bahn. Allerdings ist ihr Image äußerst schlecht. Ständige Verspätungen und Zugausfälle, gestörte Reservierungssysteme gehören zum täglichen Programm der Vielfahrer. Das liegt auch an einer zu dünnen Finanzdecke. Der Bundesrechnungshof hat bereits mehrfach gewarnt. Heute tagt der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Dazu zugeschaltet ist der Kollege Dieter Nürnberger. Herr Nürnberger, was steht denn da ganz oben auf der Tagesordnung?
Dirk-Oliver Heckmann, seit heute Vormittag tagt der Aufsichtsrat und auf der Tagesordnung stand auf jeden Fall die Kritik, die jüngste Kritik des Bundesrechnungshofes. Die Finanzkontrolleure hatten ja kritisiert, dass es weiterhin an wirksamen Kontrollmechanismen für den wirtschaftlichen Einsatz der Bahnfinanzen fehle. Da wurde also nicht nur das Unternehmen, sondern auch das zuständige Bundesverkehrsministerium kritisiert. Rechnungshofkritik gab es schon öfter, aber diesmal macht sie sich an der langfristigen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Bahn und dem Bund fest. Hier geht es um immerhin 86 Milliarden Euro für die kommenden 10 Jahre. Mehr Geld als je zuvor. Der Rechnungshof will nun, da das Vertragswerk eben einen so langen Zeitraum umfasst, eine effektivere Kontrolle. Zudem sollten die Mittel nur in jeweils 2 Jahrestranchen zur Verfügung gestellt werden. Die Bahn hat nun in einer schriftlichen Stellungnahme geantwortet. Man hält die Rechnungshof-Vorschläge aus Gründen der Planungssicherheit auch für die projektbauenden Unternehmen so nicht für umsetzbar. Zudem sei alles viel zu bürokratisch. Hintergrund der Rechnungshofkritik ist natürlich auch, dass die Bahn inzwischen einen sehr hohen Schuldenberg angehäuft hat, 25 Milliarden Euro. Und finanziell klafft auch in diesem Jahr, das haben Sie erwähnt, wieder eine Lücke. 3 Milliarden fehlen derzeit an Investitionsmitteln. Und da hört man aus dem Aufsichtsrat, dass bis zu 2 Milliarden Euro über eine neue Anleihe eingesammelt werden sollen. Das also wohl ein erstes konkretes Ergebnis der heutigen Sitzung. Man sucht nach neuen Geldquellen.
Mhm. Auch über einen Verkauf von Unternehmenstöchtern wird diskutiert. Kann das helfen?
Das kann durchaus helfen. Es geht beispielsweise um die Unternehmenstochter Arriva. Da wird dann doch ein Verkaufserlös von 3 oder 4 Milliarden Euro erwartet. Arriva ist überwiegend im Ausland aktiv, in 14 Ländern. Es geht um eine erfolgreiche Unternehmenstochter. Aber man muss halt abwarten, ob wirklich da nun dieser Verkauf steht oder vielleicht doch ein Börsengang. Das alles ist noch nicht so richtig entschieden. Und der Aufsichtsrat hat sich heute auf jeden Fall mehrere Kaufangebote ansehen können. Und der Rechnungshof, um dabei zu bleiben, empfiehlt sogar noch einen weiteren Schritt. Hier geht es um die Logistiktochter Schenker, ebenfalls profitabel, allerdings eher mit LKWs auf den Straßen unterwegs. Und diesen Verkauf hat der Bahnvorstand bisher aber abgelehnt.
Ganz kurz noch, die Politik hat ja viel mit der Bahn vor. Stichwort Mobilitätswende, Klimaschutz. Darüber wird auch im Klimakabinett am Freitag beraten. Was zeichnet sich da konkret ab?
Hier werden nach allem, was sich bisher abzeichnet, 2 konkrete Maßnahmen von Belang sein. Zum einen eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Tickets im Fernverkehr. Derzeit 19%, künftig wohl 7%. Das wäre eine wichtige Nachricht für die Fahrgäste, denn die Bahn hat auch schon angekündigt, diese Reduzierung 1:1 an die Kunden weitergeben zu wollen. Somit könnte eine entsprechende Fahrkarte um rund 10% günstiger werden. Das ist sicherlich eine Nachricht. Und beim ohnehin schwächelnden Güterverkehr soll die erst kürzlich beschlossene Halbierung der Trassenpreise für die Bahnunternehmen zur Regel werden und eventuell auch weiter reduziert werden. Das heißt, die Bahn würde günstiger Güter transportieren können, vor allem im Wettbewerb mit dem LKW auf der Straße, ist das natürlich dann auch eine wichtige Nachricht.
Zur Sitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn war das der Kollege Dieter Nürnberger. Schönen Dank. Steht der Mittlere Osten vor einem neuen Krieg? Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der hat bei uns hier im Deutschlandfunk konkret davor gewarnt. Riad hat jetzt klargestellt, es seien ganz klar iranische Flugkörper gewesen, die die Angriffe ausgeführt hätten. Björn Blaschke.
43 Flugkörper insgesamt, Drohnen wie auch Cruise-Missile-Raketen hätten die 2 Anlagen in Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende attackiert. Das erklärte ein Sprecher des saudi-arabischen Verteidigungsministeriums in Riad. Aus dem Jemen könnten die Angriffe nicht gekommen sein, wenngleich die aufständischen Houthis das behaupten, so der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Riad weiter. Das übersteige ihre Kapazitäten. Das Gebiet, das die Houthis kontrollieren, sei viel zu weit entfernt für die Reichweite der Flugkörper. Außerdem zeige die Analyse, dass die Flugkörper aus einer anderen Richtung gekommen sein müssten. Aus dem Norden von Saudi-Arabien, der Jemen aber liegt im Süden. Wo exakt die Flugkörper starteten, müsse noch geklärt werden. Der saudi-arabische Sprecher zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die Startpunkte gefunden werden. Die Waffenreste, die der Sprecher in Riad präsentierte, seien jedoch alle fraglos iranischer Herkunft.
Nicht nur Riad, auch US-Präsident Trump ist weiter überzeugt, der Iran steckte hinter den Angriffen auf die saudische Ölindustrie und gab bekannt, dass er die amerikanischen Sanktionen verschärfen werde. Arthur Landwehr berichtet.
Die Sanktionen gegen Iran sollten wesentlich verstärkt werden. Dazu habe er Finanzminister Steven Mnuchin angewiesen, so der amerikanische Präsident Donald Trump. Was konkret damit gemeint ist, wurde bisher nicht bekannt, denn massive Wirtschaftssanktionen gibt es ja bereits. Diese Entscheidung bedeutet jedoch auch in erster Linie, dass die USA vorerst sehr zurückhaltend auf den Drohnenangriff in Saudi-Arabien reagieren wollen. Parallel versucht Außenminister Mike Pompeo mit den Saudis eine Koalition zu schmieden, um iranischen Einfluss in der Region einzudämmen. Dort sollen auch weitere Reaktionen abgestimmt werden. Donald Trumps Parteikollege Senator Lindsey Graham kritisierte den Präsidenten scharf. Er halte die Reaktion für zu schwach. Es komme jetzt darauf an, Iran massiv abzuschrecken, in Zukunft zu provozieren. Vor einigen Wochen habe man den Abschuss einer amerikanischen Drohne durchgehen lassen, jetzt einen Angriff auf die Energieversorgung der gesamten Welt. Das sei die falsche Botschaft an Teheran.
Und noch eine Meldung erreichte uns aus Washington. Nach dem Rücktritt respektive Rausschmiss von Sicherheitsberater John Bolton hat Donald Trump jetzt auch seinen Nachfolger bestimmt. Es ist ein Diplomat namens Robert O'Brien. Das gab Trump ebenfalls auf Twitter bekannt. Julia Kastein.
Trump verkündete seine Personalentscheidung über den neuen so, wie er den alten entlassen hatte, per Tweet. Er freue sich, dass Robert O'Brien sein neuer Sicherheitsberater werde. Wörtlich twitterte Trump: Ich habe schon lange und hart mit Robert zusammengearbeitet. Er wird einen großartigen Job machen. Der Jurist und Botschafter war bislang Sondergesandter des Präsidenten bei Geiselnahmen. Trump soll ihn laut Medienberichten diesen Sommer nach Schweden geschickt haben, um sich dort für die schnelle Freilassung des US-Rappers A$AP Rocky einzusetzen. O'Brien arbeitet schon seit 2005 in verschiedenen Funktionen für die US-Regierung. Er unterstützte beispielsweise den Aufbau des Justizwesens in Afghanistan. Außerdem hatte er mit seinem Vorgänger Bolton zusammengearbeitet, als der noch Botschafter bei den Vereinten Nationen war. Ende vergangene Woche hatte sich O'Brien im Weißen Haus vorgestellt. Trump hatte zuvor erklärt, er habe 15 mögliche Kandidaten im Auge. Auch der amtierende US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, soll für den Posten im Gespräch gewesen sein. Trump hatte vergangene Woche seinen bisherigen Sicherheitsberater Bolton zum Rücktritt gezwungen, wegen Meinungsverschiedenheiten über den Kurs gegenüber dem Iran. Robert O'Brien ist bereits der vierte Sicherheitsberater in der ersten Amtszeit des Präsidenten.
Über die Wahlen in Israel haben wir bereits zu Beginn berichtet. Auch in Spanien sind die politischen Verhältnisse kompliziert. Das Königshaus dort teilte jetzt mit, man sehe keine Möglichkeit mehr, jemanden mit der Bildung der Regierung zu betrauen, der eine Mehrheit hinter sich hätte. Spanien steht also erneut vor Neuwahlen. Oliver Neuroth.
Es ist das Gesprächsthema Nummer 1 unter Spaniern aktuell. Das Scheitern einer Regierungsbildung, die drohende Neuwahl. Manuel aus Madrid will nicht schon wieder wählen gehen. Er macht den Politikern schwere Vorwürfe. Ihnen fehlt es an Reife. Sie sind nicht wirklich am Schicksal des Landes interessiert. Es ist eine schlechte Nachricht. Die Politiker hätten sich einigen müssen. Jetzt bekommt das Land Probleme. Der Haushalt ist nicht verabschiedet. Die Sozialhilfe zum Beispiel kann nicht steigen, ergänzt Carmen. Tatsächlich hat die viertgrößte Wirtschaftsmacht Europas aktuell keinen Staatshaushalt. Da Ministerpräsident Sanchez die Mehrheit im Parlament fehlte, konnte seine Budgetplanung nicht verabschiedet werden. Sanchez regiert also immer noch mit dem Sparhaushalt seines konservativen Vorgängers Rajoy aus dem Jahr 2018. Das hat zur Folge, dass viele staatliche Investitionen blockiert sind. Politikwissenschaftler Pablo Simón von der Madrider Universität Carlos III sieht weitere Projekte, die nun liegen bleiben. Das Bildungssystem muss reformiert werden, denn wir haben eine hohe Quote an Schulabbrechern. Außerdem muss sich eine Regierung um die hohe Arbeitslosigkeit und die prekären Arbeitsverhältnisse kümmern. Die Rezession hat Narben hinterlassen, eine große Armut unter Kindern und Jugendlichen. Wir brauchen eine Regierung, die diese Dinge anpackt. Wenn das nicht passiert, werden wir später drastische Konsequenzen sehen, in 10 Jahren etwa. Ökonomen warnen außerdem seit Monaten vor einer großen Wirtschaftskrise im kommenden Jahr, vor einem möglichen Einbruch der Konjunktur weltweit. Spanien als Land, das sich gerade erst von einer schweren Krise erholt, wäre besonders verletzlich. Eine Regierung, die Vorbereitungen trifft, den Ernstfall durchspielt und durchrechnet, daher unbedingt nötig. zumal es sich um eine Krise mit Ansage handeln könnte. Sie hätte im Vergleich zu anderen Konjunkturdellen die wohl längste Vorwarnzeit. Rentner Manuel sieht sein Land schon vor neuen Problemen stehen. Die Wirtschaft braucht Stabilität. In diesem Land herrscht politische Instabilität, und zwar seit rund 2 Jahren. Denn nicht nur Ministerpräsident Sanchez regierte bisher in der Minderheit, konnte also kaum Gesetzesvorhaben durch das Parlament bringen. Auch sein Vorgänger Rajoy hatte zuletzt keine politische Mehrheit und damit kaum Gestaltungsmöglichkeiten. Doch Sanchez glaubt, dass sich dieser Zustand nach einer Neuwahl im November ändern könnte. Er sagte am Mittag im spanischen Parlament: Ich hoffe, dass die Spanier meiner Partei eine eindeutige Mehrheit geben werden. Dann kann niemand mehr eine Regierungsbildung blockieren. Doch Umfragen sagen zurzeit etwas anderes. Die Sozialdemokraten von Sanchez würden zwar weiter zulegen, doch die absolute Mehrheit im spanischen Parlament wieder verfehlen. Nach einer stabilen Alleinregierung sieht es nicht aus. Eher nach weiterer Instabilität, wenn sich die politischen Akteure nicht zusammenraufen und es schaffen, konstruktive Gespräche über Regierungsbündnisse zu führen. Sonst steht Spanien am Tag nach der Neuwahl im November am gleichen Punkt wie jetzt im September, an einem politischen Nullpunkt.
Wie geht's weiter bei den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien? Geht's überhaupt weiter? Kommissionspräsident Juncker hat heute dazu in Straßburg vor dem EU-Parlament Stellung bezogen. Er nannte das Risiko eines ungeordneten Brexits sehr real. Mit großer Mehrheit plädierte das Parlament anschließend dafür, das Austrittsdatum notfalls weiter aufzuschieben. Mehr dazu von Bettina Klein.
Nein, überraschend war es nicht, was Jean-Claude Juncker vor dem Europäischen Parlament in Straßburg heute Morgen zu sagen hatte, worauf er selbst in seiner kurzen Ansprache mehrmals hinwies. Am Montag mit Boris Johnson zum Mittag gegessen. Es wird Sie nicht überraschen, dass das Vereinigte Königreich weiter ein Abkommen will, aber es will auch auf jeden Fall am 31. Oktober die EU verlassen, mit oder ohne Deal.
Cela veut dire que le risque d'un no deal reste très réel.
Das heißt, das Risiko eines No-Deals bleibt sehr real, so Juncker. Er sei nicht sicher, ob man eine Übereinkunft erreicht, aber werde es versuchen müssen. Das Gespräch mit dem britischen Premierminister sei freundschaftlich und konstruktiv gewesen. Wir sind bereit, so Juncker, von morgens bis abends zu arbeiten. Auch nach den Worten seines Chefunterhändlers Barnier gibt es bisher keinen konkreten Vorschlag aus Großbritannien für eine Alternative zum Backstop.
Près de 3 ans après le référendum britannique, Mesdames et Messieurs, il ne s'agit certainement pas de faire semblant de négocier.
3 Jahre nach dem Referendum sollten wir nicht Verhandlungen vortäuschen, sagte Michel Barnier, offenkundig mit Blick auf den Eindruck, den die britische Seite in den letzten Tagen zu erzeugen versuchte, dass es nämlich neue Verhandlungen gibt. Barnier verwies noch einmal auf die politische Erklärung, die man dazu nutzen könnte, ambitionierter zu werden, zum Beispiel für eine Zollunion, die den Backstop überflüssig machen könnte. Etwas, das die britische Seite bisher abgelehnt hat.
The fear is that the UK breaks out of the customs union, breaks out of single market rules, and we become more competitive and we become much wealthier outside the European Union than within it.
Sie fürchten doch, dass wir außerhalb der Zollunion und außerhalb des Binnenmarktes wettbewerbsfähiger und wohlhabender werden als in der EU, rief Nigel Farage unter Beifall anderer Brexit-Anhänger im Parlament.
It's fantastic that the Brexit Party and Mr. Farage are making so much noise because they can't do it in Westminster anymore, so they have to do it here.
Toll, dass Sie hier so viel Krach machen, warf zuvor der Liberale Guy Verhofstadt ein. In Westminster können Sie das ja nicht mehr, so spielte der Brexit-Koordinator auf die derzeitige Schließung des britischen Parlaments an.
At the moment it is not Britain that is leaving the EU, but jobs and business is leaving the UK. 1/3 of the British business are planning.
Im Moment verlässt nicht Großbritannien die EU. Es sind die Wirtschaft und die Arbeitsplätze, die das Königreich verlassen, meinte Manfred Weber, der Vorsitzende der EVP-Fraktion. 1/3 der Unternehmen plane bereits die Abreise. Das Gespräch am Montag, wieder eine verpasste Gelegenheit.
Bei allen Diskussionen über neue Vorschläge, die jetzt diskutiert werden, muss klar sein, dass die Europäische Union nicht zulassen darf, dass vor unserer Haustüre mit den Standards Europas, Sozial- und Umweltstandards, Dumping betrieben wird. Das dürfen wir nicht zulassen bei allen Diskussionen, die auf uns zukommen.
Weitgehende Einigkeit im Grundsatz herrschte bei den Fraktionen der EVP, der Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken. Sie haben eine Resolution eingebracht, in der das Parlament ankündigt, keinem Abkommen ohne Backstop zuzustimmen und eine begründete Verschiebung des Brexit befürwortet, so Großbritannien diese beantragt.
B Bürokratiekosten von über 1 Milliarde Euro will Wirtschaftsminister Altmaier deutschen Unternehmen in Zukunft ersparen, unter anderem dadurch, dass die Krankschreibung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Zukunft elektronisch übermittelt werden soll. Wirtschaftsvertreter sprechen von einem richtigen Schritt in die richtige Richtung. Allerdings geht er ihnen nicht weit genug. Aus Berlin, Gudula Geuter.
Vorwürfe, das dritte Bürokratieentlastungsgesetz gehe nicht weit genug, weist die Bundesregierung zurück.
Das ist mit Abstand das größte Bürokratieentlastungsgesetz, was wir je hatten.
Betont im SWR Hendrik Hoppenstedt, Koordinator im Kanzleramt. Auf gut 1 Milliarde Euro, so rechnet das Bundeswirtschaftsministerium vor, sollen sich die Einsparungen für die Wirtschaft belaufen. Die Hälfte davon entfällt auf eine scheinbar kleine Maßnahme. Die Krankschreibung auf Papier soll entfallen, wenn der Patient nicht darauf besteht. Stattdessen meldet, wenn Bundestag und Bundesrat mitmachen, der Arzt die Krankschreibung also direkt an die Krankenkasse, der Arbeitgeber kann sie abrufen. Längst schon hätte das kommen sollen, monieren die Grünen, die nun auf Beachtung des Datenschutzes bei der Umsetzung drängen. Weniger strenge Regeln sollen bei der Aufbewahrungspflicht für Steuerunterlagen gelten. Die Fristen selbst ändern sich zwar nicht, bei digital gespeicherten soll es aber weniger umständlich werden, Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
Weil wir die Steuerbehörden verpflichten, in Zukunft diese Daten selbst auszulesen nach einer Zeit von 5 Jahren. Das heißt, wenn in einem Unternehmen dann eine Umstellung der EDV erfolgt, müssen die Daten nur noch vorgehalten werden auf einem Datenträger. Aber es muss nicht mehr die komplette Hardware zur Verfügung gehalten werden, um die Daten auszulösen.
Handels- und Steuerrecht sollen weiter harmonisiert werden, Statistikpflichten verringert. Zu wenig ambitioniert nennen das Wirtschaftsvertreter. Mittelstandspräsident Mario Ohofen stellt den möglichen Einsparungen jährliche Bürokratiekosten von 50,2 Milliarden Euro entgegen. Holger Lösch, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Industrie, fordert größere Anstrengungen. Minister Altmaier springe zu kurz, moniert auch die FDP. Der Wirtschaftsminister betont:
Es ist auch dieses Mal ein weiterer Schritt und noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Bürokratieabbau sei eine Daueraufgabe. Die SPD ist zufrieden, auch weil sie schärfere Vorschriften zum Schutz von Paketboten durchsetzen konnte. Paketdienste boomen mit dem stetig steigenden Onlinehandel, immer mehr Aufträge gehen an Subunternehmer. Dort aber würden geltende Regeln oft nicht eingehalten, so Heil im April in der ARD.
Wir haben Hinweise darauf, dass es da richtig um Betrug geht, dass jeder Sechste bei einer Kontrolle des Zoll tatsächlich anrüchig war, dass da Schwarzgeld gezahlt wurde, dass da Sozialversicherungsbeiträge nicht entrichtet wurden.
Die sogenannte Nachunternehmerhaftung soll sicherstellen, dass derjenige, der einen Auftrag an Subunternehmer weitergibt, für die Sozialversicherungsbeiträge haftet, ähnlich wie in der Baubranche und der Fleischwirtschaft. Regeltreue Subunternehmer können von Krankenkassen und Berufsgenossenschaften eine Unbedenklichkeitsbescheinigung verlangen. Mit ihr soll dann auch die Haftung des Auftraggebers entfallen. Das Gesetz soll evaluiert werden. Die Befristung bis Ende 2025 ist Teil des Kompromisses in der Koalition. SPD-Fraktionsvize Katja Mast gibt sich entspannt. Das Gesetz dann auslaufen zu lassen, wäre nicht zu vermitteln. Sie hofft auf Wirkung schon fürs Weihnachtsgeschäft. Die Grünen loben den Schritt und dringen auf wirksame Kontrollen.
Sollte Deutschland Saudi-Arabien wieder Waffen liefern, damit sich das Land gegen Drohnenangriffe verteidigen kann? Mehrere Unionspolitiker hatten das in den letzten Tagen gefordert. Kanzlerin Merkel allerdings machte schnell klar, dass sie keine Änderung des Regierungskurses vorsehe. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Bundeskabinett heute. Dort hat man auch entschieden, das umstrittene Anti-IS-Mandat der Bundeswehr doch nochmal zu verlängern, obwohl die SPD das eigentlich nicht wollte. Klaus Remme.
Am Ende mussten die Kritiker in den Reihen der SPD einsehen, dass dieser Einsatz nicht wie vorgesehen zum 31. Oktober ausläuft, sondern verlängert wird. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte am Nachmittag in Berlin noch einmal, warum der Kampf gegen den IS fortgesetzt werden soll.
Wir stehen jetzt an einem entscheidenden Punkt, an dem sich eben die Frage stellt, wenn wir den Druck zu früh nachlassen, dann, sagen alle Experten, wird der Islamische Staat sehr schnell wieder in der Lage sein, zu alter Stärke, auch was die flächenmäßige Ausdeckung anbelangt, zurückzukommen.
Um den Widerstand in der SPD, angeführt vom kommissarischen Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, zu überwinden, wird die Personalobergrenze von 800 auf 700 Soldaten abgesenkt, aus Sicht des Verteidigungsministeriums unproblematisch, Mit ca. 480 Soldaten wird aktuell ohnehin deutlich weniger Personal eingesetzt. Das Mandat wird wie üblich um ein Jahr verlängert. Eine Regierungssprecherin verwies jedoch auf Ausnahmen.
Die deutschen Beiträge zur luftgestützten Aufklärung sowie zur Luftbetankung werden bis zum 31. März 2020 befristet.
Nach Ablauf des aktuellen Mandats hat die Bundesregierung also nur 5 Monate Zeit, nach einem Partner innerhalb der Anti-IS-Koalition zu suchen, der die Bundeswehr-Tornados nach März ersetzen würde. Bisher habe sich keiner gemeldet, so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Und auf die Frage, was geschehe, wenn die Suche auch in den kommenden Monaten ergebnislos bleibe, hieß es:
Wenn hätte und aber. Wir bemühen uns in Gesprächen, in den Diskussionen mit den Partnern, das zu erreichen. Wir werden daran gemessen werden, am 30. März, wie es aussieht. Aber Spekulation darüber, wie es weitergeht, würde ich jetzt eigentlich vermeiden. Wir haben für die nächsten Monate einen klaren Auftrag, den machen wir. Und das Ergebnis wird sich dann zeigen.
Die Ausbildung der irakischen Soldaten hingegen soll um ein volles Jahr verlängert werden, die Verteidigungsministerin.
Das Ziel ist es, dass wir auf eine Stufe kommen, in der wir die irakischen Behörden befähigen, ein eigenes Ausbildungskonzept zu erstellen und wir nur noch beratend tätig sind.
Insgesamt zeigte sich Annegret Kramp-Karrenbauer mit der geplanten Verlängerung zufrieden.
Ich bin sehr froh, dass dies insbesondere auch in einer sehr guten Zusammenarbeit mit dem Kollegen Heiko Maas im Außenministerium funktioniert hat.
In den kommenden Wochen muss das Parlament über die Verlängerung entscheiden. Der Einsatz läuft aller Voraussicht nach aber zunächst weitgehend unverändert weiter. Die inhaltlichen Differenzen in den Reihen der Koalition wurden jedoch lediglich vertagt.
Dass die Mietpreisbremse bisher nicht wirklich funktioniert, ist längst bekannt. Nach einer Verschärfung hat das Bundeskabinett nun weitere Schritte eingeleitet. Panayotis Gavrilis.
Für die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete sollen in Zukunft die Mietentwicklungen der letzten 6 statt bisher der letzten 4 Jahre einfließen. Die Vergleichsmiete zeigt, wie viel durchschnittlich für vergleichbaren Wohnraum gezahlt wird. Sie ist Grundlage für den Mietspiegel, Mieterhöhungen und damit auch für die Mietpreisbremse. Es ist nicht der große Sprung, gibt Bernhard Dahldrup zu, aber ein Fortschritt, fügt der baupolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion hinzu.
Wenn man die Betrachtung des Zeitraums des Mietspiegels verlängert, dann ist natürlich klar, dass die Mietpreissteigerungen ein wenig jedenfalls nivelliert werden. Von daher ist eine 6-jährige Zeit auf jeden Fall ein Faktor, der ein bisschen preisdämpfend wirkt.
Grundsätzlich gilt, je länger der Betrachtungszeitraum, desto mehr fließen ältere, günstigere Mieten mit ein. Dadurch sinkt eher die Vergleichsmiete, denn die Mieten waren vor 6 Jahren, insbesondere in Städten, noch günstiger als heute. Der Vorstoß, den Betrachtungszeitraum zu verlängern, ist dabei nicht neu. Vor einem Jahr beim sogenannten Wohngipfel der Bundesregierung wurde diese Maßnahme beschlossen.
Ja, da frage ich mich, warum wird das jetzt erst umgesetzt? 1 Jahr lang hat man dafür gebraucht, um so einen einfachen Gesetzentwurf hinzukriegen. Das muss man sich ja auch mal überlegen.
Kritisiert der Präsident des Deutschen Mieterbundes Lukas Siebenkotten. Er fordert, alle Mieten, alte wie neue, gestiegene wie gleichgebliebene, zu berücksichtigen.
Das wird auf der anderen Seite nicht akzeptiert von denjenigen, die sagen, das Ganze dient zur Marktwiedergabe oder zur Marktbeobachtung. Gut, deswegen muss man Kompromisse schließen. Und wenn man einen vernünftigen Kompromiss zwischen diesen beiden Antipoden schließen wollte, dann wären das 10 Jahre. Auch 8 würden schon was bringen, aber 6 ist halt wie zwischen CDU und SPD der kleinste gemeinsame Nenner.
Kritik kommt auch von der Opposition. Die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion Karin Ley sieht in der Änderung, Zitat, allenfalls kosmetische Wirkung. Die FDP hingegen kritisiert, die ortsübliche Vergleichsmiete verliere an Aktualität und Aussagekraft durch die Einbeziehung noch älterer Daten, so der FDP-Fraktionsvize Stefan Thome. Währenddessen zeigt sich beim Bau Kindergeld vor allem das Bauministerium zufrieden. Genau 1 Jahr nach Einführung des Baukindergeldes haben rund 135.000 Familien diesen Zuschuss beantragt. Sie bekommen dabei 12.000 Euro pro Kind, wenn sie eine Immobilie kaufen, in der sie selbst wohnen. Der Effekt, Menschen in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt profitieren davon kaum, sagt Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Er kritisiert die hohen Kosten, die veranschlagten knapp 10 Milliarden Euro für das Baukindergeld.
Es ist sehr viel Geld, das da im Umfang bereitgestellt wird. Und dieses Geld hätte sicherlich auch anderweitig genutzt werden können, zum Beispiel um Infrastruktur besser auszubauen, zum Beispiel um Großstädten zu helfen, neue Stadtquartiere zu entwickeln. Das wären Maßnahmen gewesen, womit man tatsächlich den Wohnungsmarkt entlastet. So hat man eigentlich die Nachfrage nur noch erhöht. Und damit wird man auch einen Teil der Effekte in den Preisen wiederfinden.
Mit dem Bericht von Panayotis Gavrilis gehen die Informationen am Abend hiermit zu Ende. Ich empfehle Ihnen noch unsere Kommentare ab 19.05 Uhr zur Wahl in Israel und zur Aufsichtsratssitzung bei der Deutschen Bahn. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.